Sie hören den Kurier.
Die Delta-Variante hat Österreich mittlerweile fest im Griff. Mehr als 90% der Neuinfektionen gehen bereits auf ihr Konto. Und die Zahlen, sie steigen. Heute hat das Gesundheitsministerium etwa 431 Neuinfektionen gemeldet, die meisten davon in Salzburg. Dementsprechend ruft die Regierung und auch die Bundesländer die Menschen dringend zum Impfen auf. In Wien etwa kann man derzeit ohne Anmeldung impfen gehen und sich auch noch den Impfstoff aussuchen. Doch es gibt auch Menschen, die sich nicht impfen lassen können oder wollen. Viele hoffen da auf ein Corona-Medikament, das man bei der Erkrankung einnehmen kann. Aber ist das so leicht möglich, wie wenn ich etwa ein Aspirin nehme? Wie weit ist der Stand der Forschung und kann man wirklich ohne flächendeckende Impfungen die Pandemie besiegen? Fragen, die ich gleich mit dem Infektiologen Florian Thalhammer besprechen werde. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Neben der Impfung sind natürlich auch Medikamente ein Weg, um Corona zu besiegen. Denken wir etwa an Tamiflu, das bei der Grippe eingenommen werden kann und den Verlauf positiv beeinflusst. Allerdings ist bis heute noch kein einziges Medikament nur für die Behandlung von Corona zugelassen. Aber es gibt bereits zugelassene Medikamente für andere Krankheiten, die auch gegen Corona eingesetzt wurden. Welche das genau sind, hat meine Kollegin Franziska Gamperl recherchiert. Und sie ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Franziska.
Hallo Elias.
Franziska, wenn man Medikamente einsetzt, die eigentlich für einen anderen Zweck entwickelt worden sind, spricht man von sogenannter Off-Label-Anwendung. Denn getestet wurden die Medikamente ja dafür nicht. Dennoch wurde zum Beispiel der ehemalige US-Präsident Donald Trump bei seiner Corona-Infektion mit allerlei Medikamenten behandelt. Was wurde denn da eigentlich genau eingesetzt?
Ja, das war ein ganzer Medikamenten-Cocktail, den er da bekommen hat. Zum einen wurde ihm das antivirale Medikament Remdesivir verabreicht. Dabei handelt es sich um einen Wirkstoff, der die Virusvermehrung hemmt, indem er die RNA-Polymerase blockiert. Das Virus benötigt sie aber, um sich zu vervielfältigen. Die Wirkung ist allerdings noch immer nicht eindeutig belegt. Zusätzlich wurde Trump laut seinem Leibarzt Sean Conley mit dem Entzündungshemmer Dexamethason behandelt. Das ist eigentlich ein Cortisonpräparat, das bei allergischen Reaktionen, rheumatoider Arthritis und Asthma zum Einsatz kommt. Britische Forscher haben gezeigt, dass nach der Behandlung mit diesem Medikament die Sterblichkeit bei Covid-Patienten sinkt. Allerdings nur bei solchen, die einen schweren Krankheitsverlauf mit Beatmungsgeräten durchleben.
Ja, so schwer war der Verlauf von Donald Trump ja nicht, aber was hat er denn sonst noch bekommen?
Ja, außerdem soll der ehemalige amerikanische Präsident einen Antikörpercocktail erhalten haben. Die sogenannten monoklonalen Antikörper werden künstlich im Labor hergestellt und verhindern, so wie körpereigene Antikörper, dass sich das Virus ausbreitet. Das noch nicht in den USA zugelassene Präparat wird vom amerikanischen Biotechnologieunternehmen Regeneron hergestellt. Unter anderem bekam Donald Trump auch noch das Arzneimittel Famotidin, das normalerweise zur Kontrolle der Magensäureproduktion verwendet wird. Zur Wirksamkeit bei einer Ansteckung mit Covid-19 gibt es allerdings nur fallweise positive Ergebnisse. Mhm. Zink, Vitamin D, Melatonin und Aspirin sind ebenfalls zum Einsatz gekommen. Diese Mittel stärken aber bekannterweise generell das Immunsystem.
Okay, also das war das volle Programm, aber gibt es eigentlich noch weitere Medikamente, die zuletzt bei Corona eingesetzt wurden?
Ja, etwa das Asthma-Spray Budesonid, das Cortison enthält. Damit konnten zumindest die Beschwerden verringert werden, aber ob es einen schweren Verlauf verhindert, dazu fehlen bis heute die genauen Daten.
Danke, Franziska.
Sehr gerne.
Das waren also Medikamente, die für Corona zweckentfremdet wurden. Jetzt aber sollen bald die ersten eigens für Corona entwickelten Medikamente auf den Markt kommen. Noch sind alle in den Entwicklungsstufen. Ende des Jahres könnte es aber schon soweit sein. Und dazu begrüße ich jetzt den Infektiologen Florian Thalhammer von der MedUni Wien bei mir. Herr Thalhammer, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Guten Nachmittag.
Herr Thalhammer, welche Medikamente werden denn derzeit genau entwickelt und ist es wirklich schon so, dass die Ende des Jahres fertig sein könnten?
Bevor ich ins Detail auf Ihre Frage eingehe, möchte ich vielleicht kurz auf eine Entwicklung eingehen, die durch diese neuen Medikationen möglich ist. Wir können jetzt die Therapie der Erkrankung einteilen in eine Präexpositionsprophylaxe, in eine Postexpositionsprophylaxe, in die frühe Therapie und in die späte Therapie der Erkrankung. Mhm. Die frühe Expositionsprophylaxe ist die Impfung, über die wir natürlich jetzt nicht reden werden. Mhm. Was werden für Medikamente entwickelt? Wir haben auf der einen Seite klassische Virostatika, also antivirale Medikamente, die verhindern sollen, dass das Virus in die Körperzelle eindringt und sein Unwesen treiben kann. Mhm. Dann haben wir monoklonale Antikörper in der Prähospitalphase.
Ja.
Wir haben Immunmodulation in der Therapie des stationären Patienten und dann natürlich Therapieoptionen, die schlechtesten sind, die wir derzeit haben, wenn der Patient in der kritischen Phase ist. Mhm. Das heißt, der Schwerpunkt sollte darauf liegen, dass wir verhindern, dass der Patient sozusagen wirklich krank wird. Denn für die Virustherapie im schweren Fall haben wir noch kein optimales Medikament.
Mhm. Wie wirken denn jetzt diese antiviralen Medikamente?
Die antiviralen Medikamente wirken auf unterschiedlicher Basis. Im Prinzip verhindern sie, dass, wenn wir jetzt von Virostatika sprechen, ja, und nicht von den monoklonalen Antikörpern, mhm, verhindern sie, dass das Virus sich weiter replizieren kann. Das heißt, es wird verhindert, dass das Virus sich vermehrt. Und da gibt es unterschiedliche Ansatzpunkte. Und es werden im Herbst 3 unterschiedliche Medikamente auf den Markt kommen, die auch 2 unterschiedliche Ansatzpunkte haben, mhm, in der Virusvermehrung. Das erste wird ein Medikament sein, das ursprünglich für die Grippetherapie gekommen ist, das aber gezeigt hat, dass es innerhalb von 3 Tagen, nicht nur im Tierversuch, sondern auch in den ersten Phase 2-3 Studien, die Virusvermehrung so dramatisch reduzieren kann, dass wir nur noch bei knapp 2% der Probanden, also der infizierten Studienteilnehmerinnen, noch ein Virus nachweisen konnten mittels PCR und nach 5 Tagen keine mehr. Was natürlich sehr vorteilhaft ist, weil ich damit nicht nur die Erkrankung verhindern kann, sondern auch die Weitergabe der Infektion, also die Virusvermehrung von Mensch zu Mensch unterbinden kann.
Mhm. Und dann, Sie haben es schon angesprochen, gibt es Medikamente auf Antikörperbasis. Kann man sich das so vorstellen, dass da künstlich Antikörper erzeugt werden? Weil wenn ich eine geimpft bin, dann produziere ich ja auch Antikörper.
Nein, diese monoklonalen Antikörper verhindern, dass das Virus sich an seine Zielstrukturen andocken kann, dadurch, dass es sich sozusagen dazwischen schiebt, mhm, und das Virus dann keinen Anhaltspunkt hat, wo es eindringen kann in die Viruszelle. Mhm. Diese Medikamente, die auch sehr erfolgsversprechend sind, sind momentan für Risikopatienten zugelassen und sind sozusagen das Bindeglied zwischen der unmittelbaren Postexpositionsprophylaxe, was die orale Therapieform sein wird. Die monoklonalen Antikörper sind derzeit ausschließlich als Infusionen zu bekommen und diese werden zwar auch prähospital sein, aber hier habe ich schon Patienten, die A, ein Risikoprofil tragen und B, womöglich auch schon leichte Symptome haben.
Und sind diese monoklonalen Antikörper auch für jene, die zum Beispiel sehr wenige Antikörper nach einer Erkrankung oder einer Impfung produziert haben, also als Prophylaxe?
Das ist eine sehr interessante Frage. Da gibt's nämlich die ersten Studien, die sehr schön zeigen, dass wirklich profitieren von diesen monoklonalen Antikörpern jene Patientinnen und Patienten, die noch keine Antikörper haben. Also wenn ich bei einem Patienten nachweisen kann, dass er Antikörper hat, dann wirken diese Medikamente eigentlich nicht wirklich gut. Das heißt, ich will den Patienten damit behandeln, der noch keinen Kontakt hat und nur jetzt die Erstinfektion, den ersten Kontakt darstellt.
Wie gut funktionieren denn die Medikamente bei den jetzt aufgetretenen Corona-Varianten? Denn da soll es ja gerade bei den Antikörpern, von denen wir gerade gesprochen haben, soll es da Probleme geben, dass die bei Mutationen nicht mehr so gut wirken.
Das ist korrekt. Vor allem die ersten Antikörper, die mittels Notfallzulassung auf den Markt gekommen sind, das waren meistens Monosubstanzen, sind wieder vom Markt genommen worden, weil es Fluchtmutanten gab. Mhm. Die neueren Antikörper wirken auch gegen die Delta-Variante, zum Teil als Monotherapie, beziehungsweise andere kommen als Kombinationstherapie. Ja, hier ist sicherlich Wachsamkeit geboten. Was allerdings sozusagen bei den Virustatikern das Erfreuliche ist, dass wir hier zumindest von denen, die wir bis jetzt kennen, die Mutanten genauso gut erwischt werden wie der ursprüngliche Wildtyp.
Das ist mal eine gute Nachricht. Ich würde noch gern ganz kurz noch zurückkommen auf die wir schon vorher angesprochen haben, die Medikamente, die es schon gibt, aber die jetzt auch für Corona eingesetzt werden. Da gab es eine Zeit lang einen ganz großen Hype um das Cortison-Spray Budesonid, das auch von Asthmatikern eingesetzt wird. Und das sollte so vielversprechend sein. Ist das jetzt wirklich übrig geblieben, dass das so ist, oder helfen die gar nicht so stark?
Also, hier muss man unterscheiden. Die Studien sind hervorragend publiziert worden, allerdings sie sind dann auch in der Fachwelt etwas zerrissen worden. Und der Sukkus ist momentan, dass wir noch mehr Daten brauchen. Also wir brauchen noch eine größere Studie mit mehr Patienten, um herausarbeiten zu können, ob die Medikamente wirklich wirksam sind. Das, was wir wissen, ist, dass es zumindest subjektiv zu einer Verkürzung der Zeit kommt, bis ich mich wieder gesund fühle oder besser fühle. Mhm. Wobei, und das ist der Knackpunkt, das war nicht das, was man sagt, doppelblind randomisierte Studie. Das heißt, die eine Gruppe hätte das Cortison kriegen sollen und die andere Gruppe hätten sich sozusagen physiologische Kochsalzlösung,
also ein Placebo sozusagen.
Ein Placebo, korrekt. Und keiner weiß das. Mhm. Und dadurch ist ein Bias drinnen. Derzeit sagen alle Fachgesellschaften, dass basierend auf der derzeitigen Datenlage das inhalative Budesonid außerhalb von Studien bei ambulanten Patienten nicht empfohlen wird, weil der endgültige Effekt auf Hospitalisierung oder Tod ist nicht wirklich ausgeprägt.
Ja, und da ist schon die nächste große Frage, nämlich können diese Medikamente eigentlich eine Impfung ersetzen?
Nein, also das ist ein ganz klares Nein. Also die Impfung ist das Wichtigste in der Prophylaxe und in der Verhinderung der Erkrankung mit allen Folgen, schwere Erkrankung, Long-Covid, das über Wochen bis Monate dauern kann, beziehungsweise Tod. Nein, die Impfung ist das Wichtigste und es ist zu befürchten, dass jene, die sich jetzt nicht impfen lassen, dann die Patienten sein werden, die im Herbst wieder die Intensivpatienten belegen werden und die wir unter Umständen auch begraben werden müssen.
Mhm. Trotzdem, wenn es dann zu seinem Fall kommt, auch es gibt ja auch Impfdurchbrüche, also wo man trotz einer Impfung erkrankt. Wann genau werden jetzt die Medikamente eingesetzt? Sie haben das auch schon ein bisschen ausgeführt, aber gibt es da zum Beispiel Medikamente, die ich prophylaktisch nehmen kann, oder gibt es Medikamente, die ich dann erst bei der Hospitalisierung nehme? Wie schaut es da genau aus?
Also die Medikamente, die wir bis jetzt besprochen haben, sind alle sozusagen frühestens ab der Exposition, wenn ich einen positiven PCR-Test habe.
Das heißt, ich habe einen positiven PCR-Test, sehe ich, bin positiv und gehe dann sofort zum Arzt oder ins Krankenhaus und bekomme dann diese Medikamente verschrieben.
Ich bekomme dann eines, je nachdem, wie krank ich bin, das hängt ja davon auch ab, eines dieser erwähnten Medikamente.
Okay.
Was ich sozusagen Präexposition machen kann, also bevor ich überhaupt erkrankt werde, neben der Impfung, gibt es ja eine sehr interessante Studie, die in Argentinien durchgeführt worden ist, mit der Karagellose als Nasenspray. Diese Karagellose als Nasenspray ist ja schon sehr lange am Markt im Rahmen von Erkältungskrankheiten. Mhm. Und hier konnte gezeigt werden, wenn man das sich viermal täglich in die Nase spritzt, dass dann hier es deutlich weniger Ansteckungen und Erkrankungen gab, als wenn ich mir Placebo in die Nase gespritzt habe. Das heißt, das wäre eine Option, hier was prophylaktisch machen zu können, was auch keine nennenswerten Nebenwirkungen hat, nämlich de facto gar keine.
Das wäre etwas zum Beispiel auch für kleine Kinder, die ja noch nicht geimpft werden könnten, da könnte man sowas verwenden zum Beispiel.
Vollkommen richtig, stimmt.
Mhm. Das heißt, und wenn es dann soweit ist, dass man schon in Richtung Krankenhaus und schwere Verläufe geht, welches Medikament ist dann hier das Medikament der Wahl? Sind das dann diese Antikörper oder?
Also es gibt dann weitere monoklonale Antikörper, die nicht sozusagen in der Prähospitalphase eingesetzt werden, sondern wenn ich im Krankenhaus liege. Ja, es gibt hier monoklonale Antikörper, hier setzen wir das Dexamethason ein. Mhm. Und es wird natürlich bei schweren Verläufen teilweise immer noch Remdesivir eingesetzt, das ja auch das erste Medikament gewesen ist, das wirklich eine gewisse Aktivität gezeigt hat. Und es ist zu erwarten, dass pro futuro weitere Medikamente auf den Markt kommen werden. Man sollte vielleicht aber auch erwähnen, dass wir inzwischen von gewissen Medikamenten wirken, dass sie keinen Benefit haben, dass sie eher nur Nebenwirkungen haben. Das wäre zum Beispiel das Azithromycin und das Hydroxychloroquin, das zu Beginn der Pandemie gehypt worden ist. Wobei man auch hier ganz fairerweise sagen muss, hier haben wir auch noch nicht sehr viele Daten gehabt. Und das nächste Medikament, was einen Hype derzeit erlebt, ist das Ivermectin. Wobei auch hier alle Fachgesellschaften sagen, wir haben noch viel zu wenig Daten, um das wirklich einzusetzen, auch nicht in der Expositionsprophylaxe, weil in der Dosierung, wo es benötigt wird, es dann toxisch werden kann und die Daten haben wir noch nicht, um dieses Medikament außerhalb von Studien wirklich einzusetzen.
Gut, dann würde ich gerne noch einen Zeithorizont haben. Ist es wirklich so, dass wir vielleicht bis Ende des Jahres wirklich die ersten Medikamente haben, die aus den Studien draußen sind und sozusagen bereit für die Bevölkerung zugänglich wären?
Also, wenn die Studien, also das Einschließen der Patienten in die derzeit laufenden Phase 3 Studien weiterhin den Fortschritt machen und die Daten der Phase 2 dann sich dann bestätigen, was zu erwarten ist, habe ich gute Hoffnung, dass wir für die Frühphase der Erkrankung, also wenn ich einen positiven PCR-Test habe und noch nicht schwer krank auf der Intensivstation liege, die ersten Medikamente haben werde, die virostatisch, also die Vermehrung des Virus, verhindern werden können. Mhm. Vielleicht ist auch das eine oder andere dann dabei, dass ich auch im klinischen Bereich dann mit Erfolg einsetzen kann.
Okay, zusammengefasst muss man ja wohl fast sagen, die Impfung ist durch nichts zu ersetzen, aber wir werden in der Behandlung dann noch weitere Fortschritte haben, um noch weniger Todesfälle zu haben. Herr Thalhammer, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Ja, und wir haben gestern mit Freude den Sieg von Rapid über Sparta Prag gesehen, allerdings auch ein wenig ein mulmiges Gefühl bei den feiernden Massen gehabt angesichts von Delta. Denn vergessen wir nicht, das Frequency Festival wurde bereits abgesagt, bei den Salzburger Festspielen herrscht Maskenpflicht und im Fußballstadion wird dann ohne Maske und ohne Abstand lauthals gesungen und gefeiert. Ob das gut gegangen ist, werden wir wohl spätestens in einer Woche wissen. Das Rückspiel von Rapid ist ebenfalls in einer Woche, dann allerdings in Prag. Wir halten die Daumen. Das war's für heute von mir, einen schönen Tag noch. Ton und Schnitt heute wieder vom famosen Dominik Kanzian. Mitgearbeitet hat heute auch wieder Franziska Gamperl. Besonders freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast nicht nur abonniert, sondern wenn ihr uns auch helft, unser Podcast-Angebot noch weiter zu verbessern. Dafür müsst ihr einfach schnell unter kurier.at/podcastumfrage ein paar Fragen beantworten. Morgen begrüßt euch dann Caroline Bartosch wieder. Bis dahin, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik over and out.